Hallo, hier ist Robert Bacher und herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Wenn du diesen Podcast anhörst, bist du an spannenden Geschichten von spannenden Personen interessiert. Das ist auch der Grund, warum ich vor über einem Jahr diesen Podcast gestartet habe. Ich wollte von spannenden Persönlichkeiten lernen und erfahren, wie ihre Geschichte aussieht. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich. Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermitteln 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher.
Und mein heutiger Gast ist
Christoph Progress. Und er ist der Podcast-Stammgast, würde ich schon fast sagen, denn er war bei Podcast-Folge Nummer 1 und bei Nummer 30, wo der Podcast ein Jahr alt wurde, dabei. Und wir haben ja in der ersten Folge haben wir besprochen, wie Christoph sein Werdegang war zum Unternehmertum. In der Podcast-Folge 30 haben wir über das Startup-Unternehmen von Christoph gesprochen, HelloTax. Und auch über sein zweites Unternehmen in der Corona-Krise, was er da aufgebaut hat, wo er in den Medizinproduktehandel eingestiegen ist. Und es hat sich noch viel mehr getan bei Christoph. Und ich freue mich jetzt auf ein wieder sehr spannendes Gespräch mit dem einzig wahren Podcast-Stammgast Christoph Progress. Hallo.
Danke für die Einladung und danke wiederum für dieses nette Intro.
Ja, sehr gerne.
Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Sehr gerne. Immer wieder, ja, alle Jahre wieder. Podcast-Folge Nummer 3. Ja, im Endeffekt, du hast ja das Startup HelloTax, wo du ja beteiligt bist und auch eine Geschäftsführerrolle hast. Und du bist auch im Medizinproduktehandel tätig seit März 2020, wo die Corona-Krise angefangen hat. Wie war damals die Umstellung? Wir haben es damals nur ganz kurz angeschnitten. Wie sagt man dann oder wie trifft man die Entscheidung, das Startup muss jetzt zurücktreten und ich konzentriere mich jetzt auf eine andere Sache?
Es war sicher keine einfache Entscheidung, weil genauso wie du es richtig sagst, zurücktreten heißt in dem Sinne, ich bin zwar nach wie vor beteiligt an HelloTax, aber das Tagesgeschäft geht mehr oder weniger an mir vorüber, was natürlich jetzt nicht jeder einfach so mal treffen kann, weil gerade beim Startup, wenn da die Führungsriege sozusagen nicht mehr da ist, dann gibt es das Startup nicht mehr. Da ist halt der Luxus, den wir hatten. HelloTax ist jetzt doch schon 5 oder fast 6 Jahre alt. Wir haben jetzt über 50 Mitarbeiter, wir haben eine Management-Ebene sozusagen. Also wir sind ein bisschen aus dieser absoluten Startup-Szene, sage ich mal, oder absolut aus dieser Startup-Phase, würde ich jetzt sagen, so rausgewachsen. Und mein Mitgründer, der Christian, ist nach wie vor in dem Geschäft aktiv. Das heißt, das war einfach mal überhaupt die Grundvoraussetzung, damit ich überhaupt diese Entscheidung treffen habe können. Okay, ich gehe jetzt weiter in ein anderes Projekt, nütze eine andere Gelegenheit, die sich ergeben hat, weil nichts anderes war das eigentlich. Also ich würde das gar nicht als Unternehmen bezeichnen, sondern mehr als eigentlich ein Projekt, das sozusagen aus der Not heraus sozusagen sich entwickelt hat. Und das war eigentlich die Basis, um überhaupt bei HelloTax wegzugehen. Also sozusagen die Möglichkeit zu haben, dass das Unternehmen weiterhin besteht, weil wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und trotzdem die Chance zu haben, dass dieses Unternehmen so als sicheres Standbein in diesem Fall jetzt, ja, also das Startup ist jetzt zum sicheren Standbein geworden, das sozusagen als sicheres Standbein zu sehen und auf der anderen Seite dann halt einfach eine Chance zu nutzen, um ja, neu in ein neues Projekt, in eine neue Erfahrung einzusteigen.
Wie sieht man das jetzt? Also das Startup gibt es ja nach wie vor. Ist man da beruhigt und sagt, okay, wir haben sehr viel richtig gemacht, dass es auch ohne dich funktioniert? Und wie hast du das den Mitarbeitern mitgeteilt? Hast du gesagt, ich ziehe mich jetzt zurück oder wurde das gar nicht so kommuniziert?
Es wurde eigentlich gar nicht so richtig kommuniziert, dass wir jetzt ein großes Team-Meeting hatten und sagen, okay, von heute auf morgen ist es so, weil das war auch ein schleichender Prozess. Also das neue Geschäft sozusagen, dieses neue Projekt im Medizinproduktebereich, hat sich einfach daraus ergeben, dass gerade in dieser absoluten Anfangsphase von Corona bei uns in Tirol, da wo ich ja auch lebe, einfach wie in vielen anderen Ländern, also diese Geschichten kennt man ja mittlerweile, ja, einfach ein sehr hoher Bedarf an dieser Schutzausrüstung vom Desinfektionsmittel bis zur Maske bis zu den Handschuhen war und ich einfach die Möglichkeit gesehen habe, okay, da muss man, da ist ein Problem, das muss man lösen. Ganz klassisch, unternehmerisch wie immer, ja, und das sind wir so angegangen und haben überhaupt nicht gewusst, wo sich das hin entwickelt. Und da hat ja auch keiner gewusst, wie lange wir eigentlich jetzt uns mit diesem Thema Corona schon beschäftigen. Ja. Also damals habe ich das als 2 Monate Auszeit sozusagen gesehen von Hellotex. Und so haben wir es damals kommuniziert. Und das war für die Leute natürlich kein Thema, weil, hey, okay, 2 Monate mal Auszeit, das ist jetzt nicht so das große Ding. Ja. Gerade in einem Unternehmen, wo die Dinge schon ein bisschen mehr eingespielt sind und die zweite, der Geschäftsführer ist ja nach wie vor drin im Unternehmen, also es hat sich nichts für die Leute geändert. Und aus diesen 2 Monaten sind mittlerweile fast 1,5 Jahre geworden. Und da hat sich dann natürlich schon ein bisschen was entwickelt. Sowohl in der Beziehung mit meinem Mitgründer und jetzigen Geschäftsführer von Hellotex, aber auch natürlich generell einfach mit der Beziehung zwischen mir und Hellotex als Unternehmen.
Siehst du das jetzt mehr oder weniger neutral oder hast du die Firma immer neutral gesehen? Hängst du da irgendwie noch dran oder wie siehst du ein Unternehmen? Ist es dein Baby, dein Kind oder ist es einfach etwas, was Wert generiert?
Teils. Es ist auf der einen Seite schon nüchtern betrachtet. Es ist ein Unternehmen, was das Ziel hat, Geld zu verdienen. Das ist irgendwie so die Grundessenz, was ein Unternehmen ausmacht. Ja, es funktioniert, wenn man Geld damit verdient, ja, und vielleicht gleichzeitig auch reale Probleme löst, weil nur dann verdient man ja auch wirklich Geld, wenn man Probleme löst für andere. Aber auf der anderen Seite, natürlich, man hat 6 Jahre da reingesteckt seiner Zeit. Und vor allem, ich glaube, viel wesentlicher als gegenüber dem Unternehmen haben wir jetzt schon die Bindung gegenüber den Leuten, gegenüber den Mitarbeitern, weil die sind ja das Unternehmen. Ja? Das sind Freunde, das sind Kollegen, das sind Personen, mit denen man doch jeden Tag gearbeitet hat. Und das ist schon eine Umstellung, ja, von mehr oder weniger einem Tag auf den anderen, mit diesen Leuten jetzt seit circa 1,5 Jahren nicht mehr so zusammengearbeitet zu haben. Ja? Sie vielleicht einmal im Monat zu hören oder zu sehen, weil ich halt mal da bin, ja, aber eigentlich nicht mehr so intensiv diesen Austausch habe, wie ich ihn früher gehabt habe. Das ist schade, ja.
Rückblickend betrachtet, würdest du das jetzt wieder so machen? Weil du hast ja jetzt die Erfahrung, ja, das ist schwierig und man hat dann weniger Kontakt und das ist natürlich eine andere Situation, mit dem Ganzen umzugehen, weil es ja auch irgendwie eine Art von Isolation ist. Rückblickend betrachtet, würdest du es nochmal so machen?
Aus unternehmerischer Sicht ja, absolut, weil sich dieser Wechsel in dieses neue Projekt definitiv ausgezahlt hat und der richtige, unternehmerisch die richtige Entscheidung war. Da werden wir jetzt eh noch drüber sprechen. Auf der moralisch-persönlichen Seite ist es schwierig, ja, weil man kann halt nicht beides haben. Ja? Man muss es ganz nüchtern sehen, man kann nicht beides haben, aber es ist natürlich schon weniger die Beziehung zu den Mitarbeitern, die jetzt ein Problem ist, weil für die Mitarbeiter ist es ja so gesehen ja nur das, dass man weniger Kontakt miteinander hat, was schade ist, aber jetzt keine Auswirkung in dem Sinne hat. Aber natürlich mit meinem Mitgründer, mit meinem Mitgeschäftsführer, den man ja doch in gewisser Weise im Stich lässt. Und er sagt hier durchaus, und das ist nicht unberechtigt, ja, wir haben da auch unsere Clinches, ja, dass er sagt, okay, ich habe ihn faktisch so ein bisschen die Chance beraubt, auch diesen Weg zu gehen, weil einer muss ja da sein. Ja? Und wenn ich die Entscheidung treffe, nicht da zu sein, dann muss es er sein. Also faktisch treffe ich nicht nur eine Entscheidung für mich, sondern auch gleichzeitig für ihn. Und das ist durchaus eine berechtigte Kritik, die auch immer wieder nach wie vor auch für Probleme sorgt, die wir erst für uns lösen müssen.
Aber schlussendlich am Ende vom Tag kommt ihr ja immer wieder zusammen, würde ich jetzt mal sagen. Wie schafft ihr das? Also klar, es werden Probleme angesprochen, aber dann schlussendlich kommt ihr am Ende vom Tag wieder aus. Was ist eure Zauberformel?
Unsere Zauberformel ist derzeit die, dass er das Tagesgeschäft leitet, was eine Entscheidung auch von mir war, ganz klar zu sagen, okay, wenn er im Tagesgeschäft drin ist und ich nicht, dann darf ich mir nicht erwarten, dass ich gewisse Entscheidungen mittreffen kann. Ja, weil der im Geschäft drin ist, der hat im Zweifel das bessere Wissen rund um die aktuellen Thematiken und der muss auch im Zweifel die Entscheidungen treffen. Ja, also das ist ein Punkt, wo ich ganz klar gesagt habe, ich bin zwar gern jemand, der Entscheidungen trifft und der gern involviert ist, aber hier muss ich mich auf meinen Partner verlassen. Und das ist so ein bisschen der gemeinsame Nenner, den wir haben, dass er sagt, okay, das ist ja auch für ihn eine Chance, das Unternehmen ein bisschen mehr in seine Richtung zu gestalten, was ja normal ist, ja, weil man hat vielleicht das gleiche gemeinsame Ziel, aber der Weg dorthin ist ja doch oftmals unterschiedlich.
Angenommen, die Medizinprodukte werden jetzt weniger, beziehungsweise du steckst das eine Business zurück, wie denkst du an eine Rückkehr nach oder wie denkst du darüber? Weil wenn man jetzt mal ein Jahr weg war von irgendeinem Unternehmen, ist ja der Einstieg immer schwer, schlussendlich. Wie denkst du darüber?
Der Einstieg ist sicherlich, wäre wie ein Neueinstieg, also wirklich wie ein Mitarbeiter, der am ersten Tag anfängt, den neuen Kollegen kennenlernen muss und sich mal wieder einarbeiten muss. Wobei wir, das ist jetzt noch nicht entschieden, wobei wir aber schon eher davon ausgehen, dass ich nicht so wieder einsteigen werde, wie es früher war. Also ich werde sicher nicht auf diese Gründer-Chef-Startup-Alles-Tour-Position zurückkehren, sondern es wird höchstwahrscheinlich eher eine sehr strategische Position im Unternehmen werden. Also sprich Thema Advisory Board ist so ein Themenpunkt, dass man sagt, okay, ich habe Expertise, die bringe ich ein in gewissen Fachbereichen, ich werde aber nicht mehr im Tagesgeschäft drin sein.
Okay, hat man da vielleicht mal so Angst wie bei Steve Jobs, dass man aus der eigenen Firma geworfen wird, oder?
Das ist durchaus ein Thema, ja. Also ich habe jetzt nicht Angst, dass ich aus der Firma geworfen werde. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt bei Steve Jobs war, wie das jetzt rein technisch funktionieren kann überhaupt, ja. Aber ich meine, Anteilseigner ist das eine. Aber das ist passiv, aber aktiv sozusagen im Unternehmensgeschäft, ja, ist durchaus ein, ja, was heißt Risiko? Es ist ja eine Entscheidung, die ich so getroffen habe, ja, oder sagen wir mal, die Konsequenzen sind mir durchaus bewusst gewesen, damals, wo ich diese Entscheidung getroffen habe.
Was würdest du jetzt machen? Angenommen, Medizinproduktehandel wird weniger, beziehungsweise ist vielleicht, weil eben Corona irgendwann aufhört, nicht mehr relevant. Und du bist auch nicht mehr bei Hellodex. Was würdest du dann machen?
Das weiß ich nicht.
Okay, also gibt es da nichts in der Richtung, irgendein, aber wahrscheinlich wieder Unternehmertum.
Genau. Ja, diese Frage stellt sich nicht, aber einfach, ich würde sagen, da lässt man sich einfach treiben und dann ergibt sich was Neues, so wie es sich immer was Neues ergibt.
Kannst du dir überhaupt vorstellen, jemals in einem Angestelltenverhältnis zu sein?
Naja, sag niemals nie, oder?
Also da müsste wahrscheinlich einfach die Werte und alles und das Unternehmen müsste einfach passen.
Ja, oder ich müsste mich in einer Phase des Lebens befinden, wo ich sage, das ist jetzt der bessere Weg. Ja? Wobei, ja, frag mich heute, Stand heute, ich wüsste nicht, wie es geht. Ja? Also so gesehen, mir macht das andere jetzt viel zu sehr Spaß und für mich ist es ein bisschen wie ein Spiel, ganz ehrlich, ja. Das ist.
Ist ja das ganze Leben, schlussendlich.
Ja, es ist. Also ich sehe den Ernst der Sache nicht. Ja. Wenn ein Unternehmen schief geht, ja, dann geht es halt schief und dann fängt man das nächste an. Das ist doch. Ist alles nur Geld,
wie bei
sozusagen. Ja. Also vielleicht wie bei Beziehungen, ja, das sollte meine Freundin aber hoffentlich nicht so sehen, ja. Und ich hoffentlich bei ihr nicht so, aber so gesehen hat man keine Verpflichtung.
Okay, weiter zum Medizinproduktehandel. Was waren damals die größten Probleme? Ich stelle mir vor, der Cashflow.
Durchaus, ja. Also Cashflow ist ein ganz wichtiges Thema. Bei diesen Produkten, ich meine, wir sind diese Stories, Medizinhandel, hört man jetzt doch in den Medien ja sehr oft. Ja. Gibt es ja mehrere solche Personen wie mich, die sozusagen ein bisschen diese Krise für sich nutzen. Ja. Kann man ganz offen und unverblümt sagen, ja, also da sozusagen eine Chance gesehen haben, wie man aus dieser Krise profitiert oder Kapital schlägt, ganz neutral, ja, Und ja, die Situation, würde ich sagen, mit dem Cashflow ist durchaus die, dass diese ganze Ware, die man da ja kauft, ja, das ist das unternehmerische Risiko. Man finanziert Ware in Asien oder sonst wo vor. Es dauert eine gewisse Zeit, bis diese Ware da ist, ja. Das Geschäft ist extrem, also absolut extremst schnelllebig, ja. Die Preise wie am Aktien, schlimmer als am Aktienmarkt, steigen täglich und fallen täglich. Und da ist
Ist das eine
natürlich,
Handelsbörse?
nein,
Oder
es
wo
gibt keine
machst
Handelsbörse in dem Sinne, aber nimm Facebook, ja, nimm irgendwelche Facebook-Gruppen, wo sich die Händler tummeln, ja, und du kannst bekommst ein gutes Gefühl für den aktuellen Marktpreis. Und was heute noch 50 Cent gekostet hat, kostet morgen vielleicht nur mehr 24 Cent und du hast aber für 30 Cent eingekauft und dann machst du einen Verlust mit der Ware. Also Cashflow und eine gute Cashflow-Planung sind natürlich das A und O in so einem Geschäft, absolut.
Wie siehst du Geld? Ist es einfach ein Mittel zum Zweck? Bedeutet dir das etwas? Oder wie betrachtet man dann Geld, wenn es eigentlich natürlich man erwirtschaftet am Ende vom Tag Geld, aber es ist auch viel Durchlaufposten, wo man vorstrecken muss, dann kommt es irgendwann wieder retour. Wie sieht man dann das Geld?
Also ich glaube, meine Einstellung zum Geld hat sich jetzt durch dieses Geschäft nicht geändert. Geld ist Geld. Geld ist ein Mittel zum Zweck, so wie du sagst. Ja. Ich habe keine emotionale Bindung zum Geld. Ja. Ich habe gern Geld, weil Geld vieles ermöglicht. Ja. Und Geld einfach für mich ist, so meine persönliche Meinung ist, Geld ist immer, das habe nicht ich erfunden, aber Geld ist immer so der Gradmesser für Erfolg in einem Unternehmen. Ganz simpel. So wie der 100-Meter-Läufer, da ist der Gradmesser die Zeit, der läuft in unter 10 Sekunden die 100 Meter und der läuft in über 10 Sekunden die 100 Meter und der läuft Weltrekordzeit. So ist Geld der Gradmesser für unternehmerischen Erfolg. Ja? Der erfolgreichste Unternehmer ist der, der am meisten mit seinem Unternehmen Geld verdient. Ja? Und da kann man jetzt ganz viel moralisch sozusagen natürlich
Natürlich
noch.
auch wieder mit Wertstiftung und wie viel
Genau,
Wert
richtig
bietet
und auch
man und
nachhaltig
Mehrwert.
und da gibt es ganz viele Themen an sich, ja, denen möchte ich mich nicht verschließen. Aber so die ganz simpelste Version eines Erfolgs ist einfach die der Zahlen. So stehe ich zu Geld.
Würdest du sagen, du bist erfolgreich?
Ja.
Okay.
Ich fühle mich privilegiert zu sagen, ich bin erfolgreich.
Okay, das heißt, man kann sich ja ausrechnen, wenn Geld der Erfolgsmesser ist, dann hat die Zeit sehr gut funktioniert.
Das ist sehr gut interpretiert, ja.
Gut. Abgesehen von Cashflow, was waren die nächsten Herausforderungen? Wie findet man Händler oder?
Das ist die schwierigste Herausforderung in so einem Verkäufermarkt. Also es ist ja kein Käufer, kein Kundenmarkt sozusagen, wo der Kunde den Preis bestimmt, sondern der Verkäufer. Und in so einem ist ein absoluter, also es ist ein Nachfragemarkt, oder? Also es herrscht ein Überangebot an Nachfrage, ja, von Seiten der Kunden. Und wer hier natürlich die Connections hat und hoffentlich auch nicht auf irgendwelche Betrüger reinfällt, weil das sind die, die natürlich genauso mit aufspringen hier gleichzeitig. Da kann man sehr viel Geld versenken. Das sind die, die dann die Gewinner sind. Und da hatten wir das Glück, so ein bisschen über Hellotex, dass wir halt doch mit Online-Händlern zu tun haben. Online-Händler haben immer schon zu tun gehabt mit Ware aus Asien importieren. Und manche davon sozusagen waren dann so ein bisschen das Sprungbrett, um an die richtigen Leute zu kommen, die eben diese Ware importiert haben. Weil wir haben uns immer davor gescheut, wirklich den direkten Weg nach Asien zu gehen, einfach weil es zu dem Zeitpunkt wie Wilder Westen war, ja. Und wir haben lieber gesagt, gehen wir lieber den sicheren Weg, zahlen vielleicht etwas mehr für die Ware, holen sie von einem Importeur innerhalb der Niederlande, in Deutschland oder wo auch immer diese Ware über die Häfen oder Flughäfen ankommt, zahlen etwas mehr, aber haben die Ware real da. Weil zum damaligen Zeitpunkt war es völlig irrelevant, was der Preis war für diese Ware. Es ist nur darum gegangen, habe ich sie oder habe ich sie nicht.
Würdest du sagen, dass jeder dieses Business machen hätte können? Oder hattest du einfach privilegierte Vorteile wegen Hellotext?
Prinzipiell kann jeder dieses Business machen, so wie immer, man muss es einfach nur tun. Ja? Das ist ja die Grundregel bei all diesen Dingen, die man macht. Was man aber schon, sage ich mal, offen und ehrlich gestehen kann, ja, und ich glaube, dazu muss man sich auch nicht verstecken davor. Man braucht vielleicht ein gewisses Grundkapital, denn das macht es schon einfacher, ja. Und da reden wir nicht von 1.000 Euro, sondern da reden wir von 100.000 Euro aufwärts, die du einfach brauchst, um einfach mal Ware in diesen Größenordnungen zu kaufen, weil das ist ja Ware, die sehr kleine Margen hat, ja. Das heißt, wenn ich da jetzt mir 100 Stück Masken, Handschuhe, Schutzanzüge etc. kaufe, ja, mit einem Euro Aufschlag weiterverkaufe, dann habe ich 100 Euro verdient, ja. Das ist jetzt, glaube ich, für niemanden ein großes Geschäft, ja. Das funktioniert nur im Spiel der großen Zahlen.
Wenn du jetzt so schaust, was waren deine größten Erfolgstreiber?
Glück, wie immer, ja. Ich glaube, ich stehe an Stelle Nummer 1, dass man einfach zur richtigen Zeit zufällig am richtigen Ort war, wo man jemanden kennengelernt hat, der wirklich Ware braucht im großen Stil und du gleichzeitig denjenigen gekannt hast, der Ware hat, ja, und vielleicht dann auch noch das Kapital dazu hattest oder vielleicht jemanden im Netzwerk hattest, der sagt, okay, ich kann das zwischenfinanzieren, wenn du es nicht kannst. Also Glück, glaube ich, ist ja das A und O. Ansonsten würde ich sagen, ein gutes unternehmerisches Verständnis für Zahlen, ja. Es ist ja doch, ja, viel Rechnung, viel sehr schnelllebig, ja. Man muss einfach ein bisschen, ja, den Markt auch ein bisschen lesen können, was aber nichts anderes ist, als einfach mit Zahlen umzugehen.
Gibt es etwas, was du anders machen würdest?
Nein. Also in diesem Geschäft da darf ich sagen, dass es soweit, ich meine, wir sind ja noch mittendrin, ja, also vielleicht in ein oder zwei Jahren würde ich das anders reflektieren, aber zum jetzigen Zeitpunkt, man macht Fehler die ganze Zeit, aber das sind alles, ja, normale Dinge, aber soweit momentan darf ich mich glücklich schätzen, dass alles gut funktioniert hat bislang.
Was war deine stressigste Zeit? War das bei Hellotex oder war es jetzt in dieser Zeit?
Es war ein anderer Stress. Hellotex war ein Stress im Sinne des, okay, wie komme ich an meine Kunden, wie wachse ich, die klassischen Startup-Probleme, die man halt kennt, ja, diese Unruhe sozusagen, geht sich irgendwann aus. Und da war es eher der Stress im Sinne von, boah, ich habe jetzt Ware gekauft im Wert von 500.000 Euro, die steht jetzt bei mir im Lager, ich weiß zwar, dass ich sie loswerde, aber irgendwie habe ich schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl im Bauch, weil was ist, wenn doch nicht, ja. Und das erzeugt natürlich auch einen Stress, ja, oder eben einfach mal den Stress, dass du mit Kunden zu kämpfen hast oder einfach um Ware kämpfst. Also diesen Stress hat es auch gegeben, nur ganz ehrlich, das gehört zum Unternehmersein auch dazu, ja, dass es stressige Zeiten gibt.
Was waren die größten Learnings, die du jetzt in dieser Zeit gemacht hast?
Dass jede Krise eigentlich der perfekte Nährboden für Chancen ist.
Ja, man muss auch sagen, es hat noch nie so viel Geld gegeben. Also das ist, natürlich, also bei vielen Unternehmen wird es weniger Geld, aber es werden ja tagtäglich so viele Milliarden in den Markt wieder zurückgeschwemmt, mehr oder weniger, dass es ja faktisch gesehen noch nie so viel Geld gegeben hat.
Das kann sein und ich sehe halt einfach die Sache, dass Krisen, also das muss ich jetzt gar nicht auf mich beziehen, aber mein Lieblingsbeispiel sind immer so, schau dir im Lockdown die Restaurants an. Der eine macht zu, der andere hat plötzlich eine neue Geschäftsidee im Sinne von einen Lieferdienst zu machen. Das ist jetzt nichts Innovatives, aber er macht was. Ja? Und dieses oder Thema Digitalisierung. Ja? Hätte es den Lockdown, hätte es Corona nicht gegeben, wären unsere Schulen heute noch nicht, hätten heute noch nie im Leben ihre Zoom-Calls oder ihre Klassen online. Ja? Plötzlich ist teilweise was online, ja, und man wird hoffentlich Teile davon auch beibehalten, ja, es wird immer die Mischung brauchen, aber so diese Beschleunigung, die man da erlebt, wenn man sich was Gutes aus solchen Krisen, und es bleibt eine Krise auch auf persönlicher Ebene, ja, aber wenn man sich was Gutes draus ziehen möchte, dann dass Krisen ein absoluter Innovationstreiber sind, also der beste Innovationstreiber, den es gibt eigentlich.
Kennst du noch Leute im Bekanntenkreis, die was die Krise als Chance genutzt haben? Oder gibt es da noch eine weitere Geschichte, wo du sagst, okay, die hat mich schon in der Krise immens fasziniert und auch inspiriert?
Also es gibt Menschen, die sich zum Beispiel beruflich umorientiert haben wegen der Krise, wo ich weiß, okay, das ist ein super Schritt für die, jetzt aus meiner persönlichen Sicht raus. wo ich genau gewusst hätte, dass vielleicht die sonst aus ihrem Alltagstrott gar nicht rauskommen wären, wenn nicht die Krise sie ein bisschen dazu gezwungen hätte. Ja? Und was war die zweite Frage? Entschuldigung.
Ob es auch Unternehmergeschichten zum Beispiel, wo du vielleicht gehört hast oder gesehen hast, wo du sagst, die haben dich sehr inspiriert oder auch fasziniert.
Ja, also fasziniert hat mich definitiv einfach so diese kleinen Unternehmen, so lokale kleine Unternehmen und was da an Innovationskraft steckt, so aus einem ja, absolut nicht innovativen Unternehmen, und da reden wir jetzt von einem Restaurant, von einem Gewandgeschäft etc. Ich habe jetzt gerade einmal gelesen von jemandem, der so sein Kleidungsgeschäft, ja, jetzt über so Facebook-Videos, Live-Videos seine Kleidung vorstellt und dann direkt zum Kauf anbietet, so wie das in China und so weiter, so Art Verkaufsshows, so dieses QVC oder Teleshopping von damals so ein bisschen in die neue Zeit geholt. Das sind Sachen, wo ich sage, geil, das ist doch Unternehmertum. Genau das, ja. Du nutzt was, es ändert sich irgendwas am Markt, du kannst nichts dafür, es ist so, aber du machst das Beste draus. Und gleichzeitig gibt es die, die jammern und sagen, es geht nicht, es läuft nicht. Und das ist die natürliche Auslese im unternehmerischen Sinne.
Ja, im Endeffekt hat man beides mal recht. Also wenn man sagt, es gibt Chancen, dann hat man recht. Und wenn man sagt, es gibt keine Chancen, hat man auch recht. Ich glaube, dass das einfach immer auf die Perspektive
darauf ankommt. Du sagst das, ja, ganz genau so ist es. Ja. Und schwierige Zeit ist es für alle. Und man kann halt drüber jammern, ja, dass man sagt, ja, natürlich hätten wir es gerne anders.
Ist es wirklich so schwierig? Ich denke mal, schau, wir sind jetzt letztes Mal zum Sport gegangen und dann denke ich mir, wie cool ist das denn? Dass wir einfach zu diesem Kinderspielplatz hingehen und Sport machen bei diesem Calisthenics-Turm. Und das wäre ja so eigentlich auch nie zustande gekommen, höchstwahrscheinlich, weil du sitzt auf dem Rad, ich bin im Fitnessstudio.
Ja.
Und so gesehen hat sie auch viele gute Dinge,
finde ja,
ich. Man muss sie nur sehen.
Ich finde, die Frage stellt sich nicht, weil es gibt keine Alternative, oder? Wir haben jetzt keine Option B, oder? Wir können uns die Welt nicht anders aussuchen, wie sie denn jetzt derzeit ist. Ja? Also wir nehmen es jetzt so, wie es jetzt ist, und wir werden es so nehmen, wie es dann hoffentlich in Zukunft auch ohne Corona ist, ja? Mit all seinen Vor- und Nachteilen in der jeweiligen Zeit.
Gibt es eine Geschichte, was du später deinen Enkelkindern oder Kindern ganz besonders oft erzählen wirst aus deinem Leben?
Mit noch nicht mal 30 ist diese Frage, glaube ich, noch etwas früh, um sie zu stellen, ja, weil ich denke, ich weiß ja noch nicht, was kommt. Ja.
Aber was wäre jetzt aktuell die Geschichte, wo du sagst, okay, die war total inspirierend oder das war dein Leben nach oder das hat dein Leben wirklich verändert? Oder gibt es da irgendeine Geschichte, wo du sagst, die würdest du gerne mal weitererzählen?
Ich meine, das ist jetzt eine sehr, die stimmt mich jetzt sehr nachdenklich, diese Frage, aber...
Das ist ja gut.
Ja, ist gut, aber mir fällt jetzt ehrlicherweise keine gute Antwort drauf, einen Moment, wo ich einfach sage, okay, das ist jetzt so dieses Ereignis, was mir irgendwie im Kopf bleibt, wo ich sage, ja, das ist was mir irgendwie
inspiriert hat. Du kannst dir nur überlegen, ich steige jetzt einfach bei der nächsten Frage ein und genau. Du kannst im Hintergrund weiter überlegen, mit das Unterbewusstsein arbeitet er ständig mit. Was würdest du tun, angenommen Corona ist vorbei, Medizinproduktehandel lass mal einfach mal weg, Helotex lass mal weg, du bekommst 5 Millionen Euro im Lottogewinn beispielsweise. Was würdest du machen?
Nicht viel anderes, als was ich heute mache, ganz ehrlich.
Das Kinderspielplatz trainieren mit mir.
Das machst du, was ich für richtig halte zu dem Zeitpunkt, weil da sind wir wieder beim Thema Geld, Einstellung zu Geld. Ja. Ich bin der Meinung, Geld ergibt sich. Ja. Man braucht nicht so viel Geld zum Leben. Wir haben immer eine privilegierte Situation, wir reden nicht vom Überleben. Ja. Bei uns geht es um Leben und den Lebensstandard sozusagen, ja. Und für mich, ich finde Geld verdienen nicht schwer. Das ist jetzt, das mag jetzt sozusagen der ein oder andere sagen, ja, ganz klar, logisch, ja. Ja, in so einer privilegierten Situation, wie man ist, finde ich, ist es nicht schwierig, Geld zu verdienen. Es gibt so viele Chancen und Möglichkeiten. Dementsprechend, wenn ich 5 Millionen im Lotto gewinne, freue ich mich drüber, ja. Und werde mir sicher das ein oder andere mehr gönnen, als ich was jetzt gönnen könnte. Aber es ändert nicht meine Einstellung zum Unternehmertum.
Wie definierst du Luxus? Denn für mich ist zum Beispiel Luxus, wenn ich mir einfach jedes Buch kaufen kann, was mir gefällt oder wo ich sage, das will ich lesen. Und wenn ich 100 Bücher im Jahr kaufe, ist es mir auch egal. Und das sind ganz kleine Dinge, was ich schon zu schätzen weiß, dass das einfach möglich ist, dass bei Wissen oder in Wissen zu investieren, dass es da kein Limit gibt, sozusagen. Oder ein Kaffee, das ist auch für mich Luxus, in der Früh einen Kaffee zu trinken, ja, weil das ist, man muss auch die kleinen Dinge zu schätzen wissen, so sehe ich es.
Definitiv,
Und vor
ja.
allem ist mein Morgen ruiniert, wenn es keinen Kaffee gibt, deswegen ist es noch mehr Luxus. Was ist für dich Luxus?
Ich beantworte diese Frage jetzt in zwei Teilen, weil es gibt so den einen Teil Luxus auf der persönlichen Ebene, und da würde ich einfach nur sagen, Luxus ist einfach tun und lassen zu können, was man möchte, und vielleicht noch gesund zu sein dabei, weil ich meine, das ist der größte Luxus, ja. Wenn wir jetzt vom klassisch physisch monetären sprechen, dann ist der Luxus, so wie du sagst, bei dir sind es Bücher, ja. Ganz ehrlich, ich sehe es als wunderschönen Luxus, wenn ich eben irgendwas sehe, ja, wo ich sage, dieses Auto oder dieses Fahrrad oder dieses was auch immer es ist, ich kann es mal kaufen und ich muss ehrlicherweise nicht darüber nachdenken, ob ich mir es leisten kann, ja. Das ist mehr eine Frage, will ich es mir leisten? Und so sehe ich Luxus, sowohl das eine als auch das andere sind Luxus.
Okay, nochmals zurück zur anderen Frage. Ist dir mittlerweile eine Geschichte eingefallen?
Nein.
Okay, dann zur letzten Frage. Was möchtest du noch sagen?
Was möchte ich noch sagen? Ja, das weiß ich nicht, was ich noch sagen möchte. Möchtest du nicht mich noch etwas fragen?
Wie geht es weiter
Wie geht's weiter?
bei
Ja.
dir im Leben?
Bei mir wird es
Was
so
sind die nächsten
weitergehen.
Ziele oder mit Helodex oder?
Wir werden jetzt sicher mal, HelloTex wird sich hoffentlich sehr positiv weiterentwickeln. Auch vielleicht mit weniger meinem Anteil daraus, aber ich glaube, das spielt hier überhaupt keine Rolle, wessen Anteil es am Ende ist, sozusagen, solange sich das Ganze positiv entwickelt. Und ich werde mich da sozusagen ein bisschen mehr wieder einbinden, so wie wir vorher gesprochen haben. Vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise, aber irgendwie werde ich mich einbinden. Und das ganze Geschäft des Medizinproduktehandels wird uns, was so meine, sagen wir mal, doch ein bisschen Insider-Informationen angeht, weil wir jetzt doch sehr stark in diesem Handelsgeschäft tätig sind, und da geht es teilweise auch um Impfstoffe zum Beispiel, ja, das ist ein Thema, das wird uns noch länger begleiten, weil bis wirklich diese klassische Impfrate, von der man da immer ausgeht, ja, bis das wirklich eintritt, bis wir da wirklich Corona als Teil unseres normalen Leben, so wie wir es vorher hatten oder vorher kannten, zurückhaben, glaube ich, rechnen wir mit Mitte 2022. Und bis dahin wird unternehmerisch sich noch, werden sich noch genügend Chancen ergeben, mit aus dieser Krise sozusagen in irgendeiner Art und Weise Profit zu schlagen und gleichzeitig wiederum Probleme für andere Leute zu lösen.
Wir werden ja nächstes Jahr sicher eine weitere Podcast-Folge aufnehmen.
Natürlich.
Dann können wir das genau analysieren und auch nachfragen, wie es dir dann weiterhin erging. Es hat mich sehr gefreut. Es war wieder ein unglaublich spannendes Gespräch. Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge.
Es ist sehr nett, da immer begleitet zu werden von dir.
Ist auch wahrscheinlich zur Reflexion ganz interessant, weil da sieht man immer so die Meilensteine. Ja, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das spannende Gespräch und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
Danke ebenso.
Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.